Viele lehnen sich zurück und sagen, naja, meine Genetik, bin halt fettleibig, ich habe halt ein Herzinfarktrisiko oder. Wir wissen, dass die Genetik zwischen 7 bis 10% eine Rolle spielt und wir bis zu ja, 93, 90, 93%, je nachdem, wo wir gucken, eben mit Lifestyle-Veränderungen Impact leisten können. Wir brauchen ein gewisses Gleichgewicht. Und immer wenn wir dann eingreifen, ob es mit Supplements ist oder mit Medikamenten, müssen wir wissen, was wir tun, weil wir in ein Gleichgewicht, vielleicht aber auch ein gestörtes Gleichgewicht eingreifen. Da gibt es gleich ein bisschen Schimpfe und Rüge noch.
Ich habe also aufgrund meiner Genetik ein höheres kardiovaskuläres Risiko. Und wir gucken uns ja nachher die Werte an, ob praktisch ich mit meinem Lifestyle etwas dagegen tun konnte.
Wir sehen bei dir ein erhöhtes Blutdruckprofil. Du hast ein genetisches, deutlich erhöhtes Risiko in unterschiedlichen Bereichen. Wir sehen ein erhöhtes Nitrotyrosin, also das ganze Thema Stress, Stressverarbeitung. Das LPPLA2, das ist jetzt auch schon an der oberen Grenze. Ich will wissen, wie sieht es denn in deinen Gefäßen aus?
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Das sind Sie, meine beiden Longevity-Ärzte. Für mein Projekt Longevity Patrick Heitzmann 2.0. Ich darf vorstellen, die Dame zuerst, das ist Dr. Andrea Gartenbach und dann der nette Herr ist der Guido Axmann. Ich habe den Guido vor etwas mehr als einem Jahr auf einem Kongress kennengelernt und Guido, es hat zwischen uns beiden sofort gematcht. Und auf dem gleichen Kongress war auch die Andrea und wir kamen etwas später in Kontakt, aber es hat genauso gematcht. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich euch zwei als Experten für mein Projekt gewinnen durfte. Wir haben, ich würde mal sagen, so die umfangreichsten Untersuchungen gemacht, die man bisher machen konnte. Ich erinnere mich, vor ungefähr 2 Monaten hat mir die Andrea 18 Röhrchen Blut abgenommen. Ja, ich konnte noch aufrecht gehen danach. Das war zum Start eines Kongresstages. Auch das war auf einem Kongress. Und heute besprechen wir die Ergebnisse. Ich denke mal, ich werde nicht das komplette Programm zeigen, weil es würde zu lange dauern. Ich werde das teilen, wo ich denke, dass es auch einen Mehrwert für meine Community haben kann. Also erstmal vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr mit dabei seid.
Vielen Dank,
Ja,
Patrick.
Patrick, cool, dass du mit uns den Weg gehst. Das ist ja auch was Besonderes, wenn man so tief in seine Gesundheit eintauchen will, weil was wir jetzt machen, ist in 2 bis 3 Stunden ganz tief in all das tauchen, was deine Gesundheit und dein Leben ausmacht. Von Daten über Biomarker, über deine eigenen Ziele, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Kapazitäten, deine Umwelt, all das, was deine Gesundheit und deine Happiness oder wie wir es gerne nennen, deine Fulgevity beeinflussen.
Wunderbar, dann schlage ich vor, machen wir direkt einen Deep Dive.
Super. Und du, vielen Dank, dass du das überhaupt so mutig bis zum gewissen Grad teilen magst. Das ist ja doch gar nicht so gewöhnlich. Alle zeigen immer nur ihre Muskeln und ihre, sage ich mal, ihre schönen Seiten und doch ab und zu mal auch in, ne, wir sind alle mit einem gewissen Setup hier und keiner ist da im Grunde so überbevorteilt. Ne? Der eine hat die Schwäche hier und die andere da und die zu kennen ist einfach wichtig, damit man sich dementsprechend dann da einfach ein bisschen mehr drum kümmern kann, als vielleicht man das manchmal so glaubt. Let's go.
Yes.
Also, hier im ersten Schritt, Patrick, das sind nochmal deine Selbsteinschätzungsfragen einfach grafisch dargestellt. Du siehst hier diese helle Fläche auf der dunklen Fläche. Das ist das, was du rein in der Selbsteinschätzung gegeben hast. Du hast dir Punkte von 0 bis 9 gegeben. Wenn du dir 9 Punkte gegeben hast, dann geht dieser Bubble hier relativ weit nach außen. Also je größer diese helle Fläche ist, desto mehr Punkte gibst du dir.
Das war ein
Das kann ich auch
Fragebogen, vielleicht für
ein.
die Community. Da muss ich einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen und das ist eben jetzt das Ergebnis.
Das ist jetzt natürlich, da steckt jetzt noch keine Wissenschaft hinter, das ist einfach nur Self-Reporting und würden wir jetzt länger zusammenarbeiten, würde ich das in einem Jahr nochmal fragen und schauen, ob das bei dir noch größer oder kleiner geworden ist. Nun sieht man bei dir schon hier, du schätzt dich schon nicht so gar nicht so schlecht ein. Ja? Also das ist erstens ist es relativ symmetrisch. Also du hast über die Dimensionen, ja, hier ist sowas wie Gedächtnisleistung, wie scharf fühlst du dich, wie glaubst du, gehst du mit Stress um, wie viel Energie fühlst du, wie fit fühlst du dich, wie stark bist du, also Krafttraining, wie ist deine Ausdauer, aber auch wie ist deine Krankheitsresilienz. Überall gibst du dir relativ viele Punkte, was ja auch, glaube ich, verständlich ist, weil du bist jetzt hier ja auch in dem Sinne ein ausoptimierter Case. Deswegen wollen wir auch mal schauen, wo wir bei dir vielleicht noch Optimierungspotenzial finden oder beziehungsweise du willst dich ja langsam richtig, ne? Du bist genau wie ich 74er Jahrgang, das heißt, du gehst jetzt mal locker auf das zweite Lebensdrittel zu und im zweiten Lebensdrittel kann man sich dann schon mal auch um die Themen kümmern, die wir eigentlich gegen die Natur angehen, ne? Also wir arbeiten jetzt so langsam gegen die Evolution. Und deswegen, selbst wenn wir uns noch nett einschätzen, ist ja trotzdem die Frage, was können wir vielleicht noch für uns tun, damit wir da noch ein bisschen länger auf diesem Planeten rumhüpfen dürfen.
Ziel kann es ja auch sein, dass sich diese Parameter, wie sie jetzt sind, nicht zwangsläufig unbedingt noch mehr in die Extreme ausbreite, sondern eben, dass man sie zumindest im nächsten Jahrzehnte erhalten kann. Das wäre schon ein ganz tolles Ziel. Also nicht immer schneller, höher, weiter, sondern eben einfach Status quo behalten. Und das ist so mein Antrieb, jetzt vor allem die letzten Jahre, mit minimalst möglichem Aufwand. Das Minimax-Prinzip sozusagen. Also nicht zu viel zu tun. Es gibt noch andere Dinge außer nur Gesundheit, obwohl es die Basis ist. Aber kleiner Aufwand, möglichst große Wirkung. Da arbeite ich gerade dran. Für mich und für meine Community.
Ja, und das.
Ja, und Patrick, genau das ist es. Ne? Wir haben natürlich einen Decline, also natürlichen Abfall in ganz vielen Dingen, je älter wir werden. Und gerade was du sagst, es muss nicht immer höher, weiter, besser sein, sondern die Stabilität ist wichtig. Und was wir auch sehen, manchmal denkt man ist schon bei der maximalen Energie angekommen oder bei der maximalen Resilienz. Und am Ende kann man doch noch mal einen Schritt weitergehen, weil man einfach diese ganzen vielen Puzzlestücke zusammensetzt, die zusammengehören. Es ist nicht ein Silo Resilienz, ein Silo Schlaf, ein Silo Fitness, ein Silo Energie. Das spielt eben alles miteinander zusammen, so wie eben ein Spinnennetz. Und deswegen haben wir eine Spinnennetzgrafik. Wenn wir da jetzt eine Sache rausnehmen, wird das Netz instabil. Wir brauchen die unterschiedlichen Angriffspunkte oder Ansatzpunkte, um dieses Netz stabil zu halten. Und das ist eben das Wichtige. Man zieht immer an allen, um das Netz stabil zu kriegen.
Und vielleicht hier noch die Frage, die sicherlich aus meiner Community kommt: Was ist das für ein Test? Wo kann ich den auch tun?
Du, das ist letztendlich ein selbstgebauter Fragebogen von uns. Das kann man, wenn man uns durchs Programm läuft. Aber können wir auch gerne mal vielleicht. Da teilweise könntest du den ja vielleicht teilen, wenn du magst. Das sind einfache Fragen, die du dir mit Punkten bewertest. Das ist jetzt wirklich, das ist kein Rocket Science, einfach das Gefühl, wie man sich selber einschätzt, um auch immer mal wieder zu abzugleichen, wie fühle ich denn? Am Ende ist die subjektive Wahrnehmung ja doch essentiell, neben den
Definitiv.
ganzen objektivieren werden.
Da habe ich
Können wir
direkt,
machen.
Guido, da habe ich direkt eine Bitte, wenn das möglich wäre. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass meine Community so einen Test, vielleicht noch eine Light-Version, ich weiß nicht, ob das geht, dann werde ich einfach in die Shownotes zum Podcast, weil natürlich Podcast ist hier ein bisschen benachteiligt, weil die ganzen Bilder nicht sehen werden. Aber deswegen würde ich dringend empfehlen, Podcast abbrechen, Video dazu auf YouTube anschauen. Aber dass man eben dann einen Link unter die Shownotes beziehungsweise unter die Videobeschreibung drunter macht. Wäre das möglich? Habt ihr den Zugang zu sowas?
Ja.
Naja, also im Moment füllen wir das ja händisch aus, ne? Also
Okay, das wird schwierig.
wir müssten mal gucken, dass wir das umsetzen in ein nicht händisches System sozusagen, weil es ist ja klar
Ja.
hinterlegt, wie es aufgesetzt wird. Das funktioniert wahrscheinlich. Ich glaube, es ist halt interessant, eben zu sehen, zu reflektieren, wo was ist. Also man würde den jetzt nicht unseren ganzen Anamnesebogen geben, weil der ist natürlich sehr, sehr tief und dann kommen Fragen auf und wenn dann keiner
Ja.
da ist, der dann diese Fragen erklärt, ist es ein bisschen schwierig. Aber so dieses Self-Reporting könnte man wahrscheinlich schon aufsetzen mit einem, der das einmal codet, oder? Also das
Ja.
kann nicht ganz so
Wir machen das.
schwierig
Wir machen das
sein.
so und
Nee,
deshalb. Deswegen lass uns mal überlegen im Nachgang, was wir vielleicht für deine Community machen können. Also ich glaube, da
Ja.
können wir schon was
Mein
machen.
Hinweis wäre, dass es eben jetzt, wir haben das nicht vorbereitet mit Absicht. Ihr habt mich auch gefragt, ob wir vorab besprechen sollen. Nein, das soll direkt sehr live und echt und erfolgen. Und deswegen machen wir das so. Wenn ihr das könnt, bis das Video veröffentlicht wird, dann wird meine Community einen Link dazu finden. Wenn dieser Link da nicht ist, dann ist es momentan technisch nicht umsetzbar, beziehungsweise bräuchte einen sehr großen Aufwand. Machen wir es einfach mal so und dann gehen wir direkt zum nächsten
Machen wir so.
Punkt.
Gucken wir, genau, weil wir machen die Dinge händisch, damit eben gar nicht
Ja.
Übertragungsfehler vorkommen, weil wir sehen doch relativ häufig, AI ist super, aber macht doch auch noch relativ viele Fehler und wir gucken uns einfach jeden einzelnen Punkt, jeden Satz Und selber an. Und das ist eben der Unterschied. Ne?
Und den Kontakt zu euch, den werde ich ohnehin verlinken. Das ist ja klar. Also wenn jemand wirklich mal da einsteigen möchte, und zwar sehr, sehr professionell mit euch, weil ihr macht sozusagen nichts anderes, dann können sie den Kontakt zu euch aufnehmen. Das kriegt man natürlich nicht zu einem Preis von neuen Paar Billigschuhen, sondern da muss man schon etwas investieren. Aber es ist ein wunderbarer Status quo und da weiß man eben, wo man hier am Spinnennetz arbeiten darf. Das ist ja die Idee.
Ich fand das einen schönen Hinweis von dir, dass du gesagt hast, bisher war ja deine Aufgabe im Leben, auch in deiner Community wahrscheinlich wirklich diese Fläche größer zu machen, richtig? Das war viel dein ganzes Coaching, ja. Ne? Also auch über alle Dimensionen. Du bist da, wie man sieht, auch recht weit gekommen. Wir gehen ja gleich tiefer rein, aber jetzt ist wahrscheinlich deine Aufgabe in den nächsten Jahren einfach zu sorgen, dass so eine Fläche groß bleibt, möglichst, und sich ganz langsam mit dem Alter halt zusammenzieht. Ne? Wir werden sterben, wir werden auch die letzten Jahre nicht irgendwie total nur auf der Tanzfläche verbringen, das ist ja Quatsch, aber dass dieser natürliche Decline, dass der wirklich mit einer hohen Lebensqualität und mit einer hohen Energieform noch vonstatten geht, das kann eine sehr wertvolle Aufgabe sein, weil das ist noch gar nicht so adressiert. Ne? Und Muskelaufbau trainieren, alle Muskelerhaltung ist was anderes.
Ja, richtig. Und Ziel meiner Arbeit ist ja genau dieses Spinnennetz bei denen, die noch keinen so Kontakt dazu hatten oder keinen Zugang, zu vergrößern. Und wenn es dann mal groß ist, dann soll man mit minimalem Aufwand das eben erhalten. Gut, dann machen wir mal das Nächste.
Gehen
wir
weiter.
Let's go. Let's go. Also jetzt gehen wir rein. Du hast schon selber gesagt, ne, Alterung verlangsamen, Schlafqualität hast du schon selber benannt. Da gucken wir auch gleich mal tiefer rein und natürlich auch Risiken erkennen. Auch das werden wir heute adressieren.
Na, vielleicht noch eine kurze Frage, Guido. Ich weiß nicht, ob das über mir ist. Die Andrea ist sehr laut, also sehr klar in der Stimme. Und Guido ist ein bisschen leiser. Deswegen ist die Frage, ob du irgendwas nachregeln kannst oder vielleicht sogar ein Mikrofon zur Hand hast.
Vielleicht gehe ich auch auf das Kopfhörer, oder, Andrea?
Ja, ich habe Kopfhörer.
Lass mich vielleicht auch. Vielleicht geht das, dann haben wir nämlich einfach weil ich habe auch noch nie ein Interview mit zwei gleichzeitig gemacht, deswegen ist es eine gewisse Challenge. Wir wussten noch gar nicht, ob das so geht, jetzt hier mit diesem Programm, mit dem ich das mache. Aber dann muss eben...
Gut. Kannst du mich noch hören?
Ja, es ist genau gleich wie vorher.
Macht keinen Unterschied.
Dann bleibe ich, glaube ich, hier und schreie einfach ein bisschen mehr.
Ja, sprich ruhig sehr laut, du hast ja Energie.
Dann werde ich ein bisschen lauter sprechen und vielleicht noch ein bisschen dichter ans Mikrofon rangehen.
Das wäre super.
Also du hast sehr, sehr am Ende dieses Fragebogens auch nochmal dein persönliches Ziel ein Stück weit in Worte gefasst. Ja, da hast du geschrieben, ich denke, meine aktuelle größte Challenge ist, weg vom Getriebenen hin zum wirklich, was will ich wirklich. Die letzten 20 Jahre harte Arbeit haben mich immer wieder abgelenkt. Ich denke, das beschreibt es sehr gut. Auch das sollten wir nochmal uns vor Augen führen, dass, wie du es eben schon sagtest, nach dem immer schneller, besser, höher, weiter man jetzt auch wirklich kommt, hey, wie kriege ich denn noch mehr Gelassenheit ins Leben? Und mit der Gelassenheit kommt dann eigentlich auch meist noch ein bisschen mehr Freude und man nicht ganz so auf dem Dopaminschlauch steht und sich permanent nach vorne pushen muss, was du ja jetzt wirklich viele Jahre getan hast.
Ein bisschen weniger Dopamin, mehr Serotonin, ja.
Jawohl, da kannst du, kannst übrigens von beiden gebrauchen.
Ja. Dazu kommen wir gleich.
Ich weiß. So, ganz kurz zum Überblick, durch was wir so durchgehen heute, nur dass das mal so ein bisschen die Ordnung weiß. Also wir werden kurz über die Genetik sprechen, Andrea erklärt das. Allerdings kommt dieses Genetikthema dann in jedem Unterkapitel immer extra. Deswegen ist das nur so eine Übersicht vorweggeschaltet, du kannst immer wieder zurückspringen. Wir gehen dann durch das Thema Krebs, wir gehen durch das Thema Herz-Kreislauf, Metabolismus, Hormone, die ganze Inflammation, chronische Entzündung, Immunsystem. Gehen dann auf die mentale Resilienz, Mindset, Schlaf und mentale Resilienz. Dann in das Thema Hirn, Hirngesundheit, neurodegenerative Erkrankung und am Ende nochmal kurz dein Heimthema Fitness und Performance. Sehr, sehr kurz. Das ist ja bei dir fast besser aufgehoben als bei uns, aber ich glaube, wir haben da vielleicht noch ein, zwei Punkte. Dann packen wir das Ganze, was wir hier mehr analytisch angehen, in eine sogenannte ganz kurz Übersicht. Was sind deine Stärken, Schwächen, Opportunities und Threats? Das ist kennt man vielleicht aus dem Business, so eine sogenannte SWOT-Analyse. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Packen das in eine Strategie, die sagt, was sind unsere wirklichen, was ist der Fokus? Wie würden wir dich, wenn du mit uns weiter das begleitet haben möchtest, wie würden wir das priorisieren? Was wir glauben, sind deine größten Baustellen oder die größten Hebel, wo du am meisten Effekt erzielen kannst für das, was du jetzt in den nächsten Monaten bräuchtest. Haben das Ganze dann mal über eine Zeitachse aufgemappt und gesagt, so würden wir das mit dir umsetzen, wenn wir weiter zusammengehen. Und am Ende würde normalerweise hier noch ein Supplementplan dranhängen. Da gab es noch so ein paar Fragen, den müssen wir ein bisschen diskutieren. Der wäre dann auch noch ein Ergebnis, was sich dann hieraus ergibt, dass du nochmal wie in deiner Supplement-Liste, die wir nicht 100% verstanden haben, aber dass wir da nochmal aufräumen und gucken, was du
Okay,
da
es sind
vielleicht
viele.
nehmen kannst. Du nimmst ja einiges. Gut, Andrea.
Also, dann erst einmal kurz hier ein Überblick, was wir gemacht haben. Wir haben ja eine sogenannte SNP-Analyse mit dir gemacht. Wir haben kein Full Genome Sequencing gemacht, weil wir wollen ja vor allen Dingen die Dinge machen, die jetzt sehr relevant sind und umsetzungsstark. Da sehen wir vor allen Dingen eben in der ganzen Longevity-Doc-Community, gerade die SNP-Analyse als eigentlich den Part, den wir beeinflussen können. Das Wichtige ist, und ich finde das auch das Interessante, viele lehnen sich zurück und sagen, naja, meine Genetik, bin halt fettleibig, ich habe halt ein Herzinfarktrisiko oder. Wir wissen, dass die Genetik zwischen 7 bis 10% eine Rolle spielt und wir bis zu ja, 93, 90, 93%, je nachdem, wo wir gucken, eben mit Lifestyle-Veränderungen Impact leisten können. Und das sind die Dinge, die wir jetzt hier mit reinbringen. Also, wenn wir Gene haben, heißt das nicht unbedingt, dass die angeschaltet sind, aber wir können damit eben das Fundament setzen und mit unseren Lifestyle-Veränderungen, die dazu passen, eben genau regulieren, was ist denn eigentlich an- und abgeschaltet. Und das Spannende daran ist einfach, dass wir hier so gut in die Vorsorge und in die Prävention gehen können, dass wir eben wissen, was du selber machen musst. Wir haben uns einmal die ganze Genetik rund um die biologischen Prozesse angeguckt. Also unser Körper ist ja ein wandelndes Biochemiebuch, ja. Also Biochemie, Chemie, Physik, diese ganzen Prozesse im Körper sind unfassbar komplex. Sie sind nicht so einfach, wie es manchmal dargestellt ist. Es spielt alles miteinander zusammen. Aber all diese ganzen Faktoren binden wir mit ein. Thema Ernährung gucken wir an, Weight Management. Das ist bei dir ein relativ easy Thema. Da gehen wir relativ rasch durch, weil ist bei dir sowohl genetisch als auch in den jetzigen Biomarkern überhaupt kein Problem. Aber gerade für dich eben auch spannend, Exercise Response, ne? Dass man sich den Exercise-Genetikplan nimmt und darauf ein bisschen das Training mit abstimmt und vor allen Dingen eben diese Einarbeitung der biologischen Prozesse. Dann gucken wir uns auch die ganze Genetik der Resilienz an, also alles, was rund um psychoemotionale Resistenz sich quasi
Dreht.
ja, darum wandelt sozusagen, was da geht. Da gucken wir uns unterschiedliche Neurotransmitter und Themen an. Aber wichtig ist eben immer, dass wir immer die Genetik mit den jetzigen Biomarkern paaren. Das heißt, wir werden jetzt die Genetik in jedem Kapitel, was wir machen, sehen, weil das Allerwichtigste ist, okay, wir kennen die Genetik, aber wie sieht es denn im Hier und Jetzt aus? Was machen deine jetzigen Biomarker und wo müssen wir rangehen? Und dann auf der nächsten Seite siehst du jetzt erstmal nur ein quasi graues Bild, weil die Pharmakogenetik haben wir leider noch nicht bekommen. Das dauert immer ein bisschen. Die Pharmakogenetik finde ich einfach so spannend, weil du kommst jetzt einfach in einem Alter, wo wir gewisse Dinge aus den letzten Jahrzehnten, deinem Körper hast du zugetan, sozusagen, wo man teilweise nicht mehr unbedingt nur noch mit Lifestyle Change arbeiten kann, wo wir sagen müssen, hey, es gibt bestimmte Bereiche, wo wir jetzt über Medikamente sprechen sollten, beziehungsweise ist die Pharmakogenetik auch dann, wenn du irgendwann auch in der Zukunft Medikamente brauchst, die ändert sich ja nicht, kann man da dann reingucken und schauen, welche Medikamente sind dann genau für mich passend, weil Medikamente werden natürlich verstoffwechselt im Körper. Dafür sind Enzyme zuständig. Diese Enzyme verstoffwechseln entweder normal, schnell oder langsam ein Medikament. Und dementsprechend hat es einen Einfluss auf Wirkung und Nebenwirkungen. Und bei Kindern zum Beispiel geben wir Medikamente nach Gewicht. Bei Erwachsenen kriegen alle gleich, ne? Der 150 Kilo Mann kriegt in der Regel die gleichen Antibiotika wie die 50 Kilo leichte Frau. Und wir wissen mittlerweile, dass die Pharmakogenetik hier einen unglaublich großen Hebel hat.
Vielleicht auch hier noch ergänzend, viele Longevity-Experten, also die sehr viel weiter als ich sind, die nehmen ja auch prophylaktisch bestimmte Medikamente. Eines, was immer wieder genannt wird, wo man natürlich darüber diskutieren könnte, wäre Metformin. Das ist so das eins der bekanntesten. Und deswegen generell gegen Medikamente sollte man nicht sein. Nur mit der Gießkanne. Das ist ja genau das, was wir hier eben ausschließen, diese Pharmakogenetik. Das ist eben genau das, dass wir eben sehr gezielt Medikamente ins System geben können, die eben je nach Genetik optimal wirken und eben möglichst wenig belasten.
Ja, und Patrick, man darf natürlich auch nicht vergessen, die Longevity-Studien sind an Mäusen gemacht. In dem Moment, wo ich von Mäusen auf den Mensch übertrage oder von Fruchtfliegen
Oder
oder
Bandwürmern.
ne, je nachdem
Oder
welche
Würmern.
oder Bandwürmern, das zeigt uns Hinweise darauf, aber wir wissen ganz viele Menschen eben noch nicht. Das heißt, es ist eben Evidence inspired und es ist eigentlich einfach ein Menschenversuch am Ende. Und wenn man sich dafür entscheidet, sollte man die Risiken und Nebenwirkungen wissen und auch die potenziellen Effekte. Und ich finde immer, man muss es immer mit Lifestyle-Veränderungen gegenübersetzen, weil jedes Medikament, wenn du zum Beispiel das Metformin ansprichst, hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere mitochondriale Gesundheit, also auf unsere Mitochondrien, unsere Kraftwerke der Zellen. Und wenn die nicht richtig funktionieren, weil da was blockiert wird, dann haben wir vielleicht ein System angehoben und verbessert, aber das andere wieder runtergedrückt. Und so ist es auch mit Rapamycin, ging ja jetzt auch gerade über Brian Johnson total durch die Medien, ne? Das ist einfach ein Immunsuppressivum. Das schiebt dein Immunsystem runter. Das hat alles Vor- und Nachteile. Auch das Rausnehmen von seneszenten Zellen. Also der Körper hat ja Apoptose, Seneszenz, dieses Gleichgewicht oxidativer Stress und nicht oxidativer Stress, diese Hormesis, diese Trigger, wir brauchen ein gewisses Gleichgewicht. Und immer wenn wir dann eingreifen, ob es mit Supplements ist oder mit Medikamenten, müssen wir wissen, was wir tun, weil wir in ein Gleichgewicht, vielleicht aber auch ein gestörtes Gleichgewicht eingreifen. Und wenn wir jetzt eben bei dem Thema Cancer sind, das ist so unser erstes großes Feld, was wir angucken, dann muss man sagen, ist das einfach unfassbar wichtig reinzugucken, weil gerade hier können wir viel Prävention betreiben.
Also Prävention
Du hast
bedeutet
in
eben,
deiner Familie
sorry, dass ich reingehe, ich versuche es immer zu
Vorsorge,
erklären.
Entschuldigung, klar.
Gerade beim Krebs ist es ja absolut entscheidend, ihn möglichst früh zu entdecken. Und zwar noch bevor irgendwelche Symptome da sind, im allerbesten Fall. Und
Genau, weil die Symptome treten ja erst auf, wenn es wirklich schon zu spät ist. Dann ist der Tumor, also es gibt ja gutartige und bösartige Tumoren, das müssen wir bitte noch unterscheiden. Aber wenn der Tumor gewachsen ist und dann schon irgendwelche Funktionsstörungen aufweist, dann kommen Symptome und dann ist es ja relativ spät. Wir wollen in der Prävention früher gucken. Deswegen haben wir mit dir die Liquid Biopsy gemacht. Fanden wir auch sehr, sehr mutig und toll, dass du das gemacht hast, weil da hätte auch was anderes
ja,
rauskommen
ich
können. Du
sehe
hast
schon
ja bisher noch nicht
unauffällig.
so viel Vorsorge gemacht. Wir sind da ja ein bisschen, ne? Da gibt es gleich ein bisschen Schimpfe und Rüge noch, aber deine Liquid Biopsy ist unauffällig. Wir gehen da jetzt gleich mal rein, was das bedeutet. Fangen wir erstmal einen Schritt vorher an. Wir haben Risikofaktoren, die eben zu Krebs führen. Das kann Genetik sein, das kennen wir zum Beispiel vom im allgemeinen Volksmund bekannt als Angelina-Brustkrebs-Gen zum Beispiel. Das BRCA, wenn man das hat, hat man eben ein deutlich erhöhtes Risiko, Brustkrebs zu bekommen. Beim Brustkrebs spielt aber noch ganz anderes eine Rolle. Das spielt auch zum Beispiel eine Rolle, wie ist die Genetik deiner Entgiftung deiner Hormone und die Kombination mit den Stresshormonen. Jetzt bist du ein Mann, jetzt können wir da nicht so in Tiefe gehen, aber es wäre ja nochmal ganz interessant, über die Frauen zu sprechen, was da eigentlich auch an Abbaumechanismen zu einem erhöhten Krebsrisiko führen kann. Dann ist es natürlich auch solche Themen wie Rauchen, Strahlungen, Umwelttoxine und, ne? Also das ist ja ein riesenkomplexes Thema. Ernährung, Zuckerstoffwechsel und Co. Aber was wir immer empfehlen, ist eine klassische reguläre Vorsorge zu machen. Wir sind ja sehr präventiv unterwegs. Das heißt, wir empfehlen die Vorsorge schon deutlich früher, als es unsere Leitlinien in der gesetzlichen und privaten Krankenkasse erlauben. Wir möchten unbedingt bei jedem mindestens jährlich ein Hautkrebs-Screening haben. Das hast du bisher noch nicht
Doch.
gemacht. Das heißt, da wäre ja,
Hautkrebs habe ich
ah, sehr
schon, also
gut.
nicht häufig gemacht, aber ich habe das vor Jahren schon mal
Ah,
gemacht.
in dem Bogen stand
Oh,
nein, ah, sehr gut. Aber
dann
Jahre
ist ein
ist auch ein
Fehler.
bisschen
Also ich
lange
habe
her.
erst dieses Jahr im
Okay, das
Januar
hast du
habe ich
gemacht.
sogar ein Screening gemacht. Ja. Dann ist da irgendwas
Perfekt, und
falsch.
das war
Ja,
unauffällig.
Risikofaktor, mir fehlt
Sehr
irgendwie da
gut.
so ein bisschen noch der Alkohol. Taucht er da gar nicht auf?
Naja, also das sind halt so diese harten Fakten.
Okay.
Natürlich, das meinte ich eben auch mit Stoffwechsel, Glucose und Co. Also das Karzinomrisiko wird natürlich durch ganz viele unterschiedliche Themen beeinflusst. Und es gibt natürlich, es ist eigentlich genau wie beim Rauchen, aber beim Rauchen kennen wir natürlich nochmal auf einer anderen Ebene den Zusammenhang. Beim Alkohol spielt natürlich die Toxizität des Alkohols eine Rolle. Da müssten wir eigentlich auch Zucker mit reinbringen. Ne? Das sind halt so ein bisschen diese, ich sag mal, weicheren Dinge, ja, die bisher bei uns in den Leitlinien nicht anerkannt sind. Wir nehmen sie mit rein, ja. Aber wenn wir jetzt zuerst mit dem klassischen, also der obere Teil ist ja sozusagen das Klassische, was uns als versicherten Bürger in Deutschland möglich ist, wird das eben im Moment noch nicht als klarer Risikofaktor gesehen. Ist aber sicherlich so, na klar. Auch das ganze Thema Zuckerstoffwechsel, ne? Proinflammation, also woher entsteht denn Krebs? Das hat ja ganz viele unterschiedliche Mechanismen. Und da kommen wir dann zur Liquid Biopsy. Da gucken wir ja auch, was passiert im Körper mit den Zellen, die, wir haben ja immer wieder im Körper jede Sekunde, jede Millisekunde entarten bei uns Zellen. Und der Körper kontrolliert das über unterschiedliche Mechanismen. Und wenn das irgendwann nicht mehr kontrolliert wird, aufgrund von unterschiedlichen Risikofaktoren, dann kommt es zur Veränderung der Zelle. Und zum Beispiel beim Thema Haut, beim Thema Darmkrebs und auch im Bereich der gynäkologischen und urologischen Vorsorge haben wir natürlich auch schon Veränderungen, die wir sehen können, die Vorstufen sind, bevor sie zum Krebs kommen. Das bedeutet, wir empfehlen immer diese Vorsorge zu machen, die Koloskopie empfehlen wir eigentlich schon ab Anfang 40, weil wir haben doch, also gerade auch wenn es eine familiäre Häufung von sogenannten Polypen gibt, sehen wir auch schon Darmkrebsfälle deutlich früher als im Alter von 50 Jahren. Es ist halt hier leider erst später zugelassen, aber die Koloskopie ist eine Pflichtuntersuchung, weil dort die Polypen, die eine Vorstufe sind, die dann eben entarten, entfernt werden können. So ist das auch, wenn wir eine Vergrößerung oder eine Veränderung oder eine Verhärtung im Bereich der Prostata sehen. Bei Frauen Gebärmutterhals, Entzündungen im Gebärmutterhals, Pappabstrich, Brust, Veränderung der Haut. Da können wir eben schon ganz viel sehen. Das heißt, diese Vorsorgeuntersuchungen sind essentiell und sollten regelmäßig stattfinden. Additiv kann man jetzt zum Beispiel ein sogenanntes Full-Body MRI, also ein Ganzkörper-MRT hinzunehmen und oder die Liquid Biopsy. Wir arbeiten sehr gerne mit der Liquid Biopsy, weil es eben zirkulierende Tumorzellen zeigt. Und wir die eben detektieren können, meistens eben auch schon bevor man den Tumor sieht. Im MRT sind wir quasi einen Schritt später, weil da sehen wir eben erst, wenn der Tumor dann eine bestimmte Größe und Sichtbarkeit hat. Die Schnittdicke ist unterschiedlicher, weil wir wollen natürlich in einer gewissen Zeit einen Ganzkörper-MRT durchführen können. Man kann nicht länger als 1,5 Stunden da drin bleiben. Es gibt in den USA auch schon einige künstliche Intelligenzen, die da sehr gut unterstützen. Aber für uns und für den Zugang, den wir hier in Deutschland haben, ziehen wir die Liquid Biopsy vor. Wir sehen doch immer wieder in den Full-Body-MRIs, dass wir sogenannte Arousals haben, also Artefakte haben, wo man danach nicht weiß, ist das jetzt einfach ein Artefakt aufgrund des MRIs und der Messung oder steckt da wirklich was dahinter? Das heißt, da muss man noch mal tiefer gehen. Dann muss man noch eine Biopsie machen. Das heißt, wir haben in der klinischen Erfahrung gesehen, dass das häufig eben ja nicht so zu der Klarheit unbedingt führt, die wir haben wollen. Vorteil ist natürlich, man sieht zum Beispiel, wenn man irgendwelche Zysten hat, also Nierenzysten, Leberzysten und so weiter und kann so bestimmte morphologische Veränderungen sehen. Aber wir paaren das dann eigentlich, wenn wir Auffälligkeiten oder Verdachtsdiagnosen haben, mit fokussierten Organ-MRIs, also Magnetresonanzaufnahmen oder je nach Organ dann auch eben ein CT, dann ein sogenanntes Low-Dose-CT, weil wir die Strahlung minimieren wollen, um dann quasi das Bild zu komplettieren. Bei dir muss man sagen, ist alles wirklich tippitoppi. Wir schicken dich eben auf jeden Fall zur Vorsorge.
Was bedeutet jetzt Vorsorge? Also die
Vorsorge-Koloskopie hast du noch nicht gemacht.
Ja, tatsächlich habe ich vor 2 Wochen angefragt, hier bei mir in der Heimatstadt Freiburg. Ich bekomme den nächsten Termin 2026 als Selbstzahler. Also das ist krass. Personalmangel ist überall. Also
na, du lieber Patrick, dann reist du mal nach Berlin und wir kümmern uns darum. Dann kriegst du das nächste Woche.
Ja, das ist echt verrückt. Urologisch, vielleicht ganz kurz. Ja. Ich habe tatsächlich vor 1,5 Jahren ein Ganzkörper-MRT gemacht. Das habe ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt. Doch, wir hatten es mal davon.
Das ist erwähnt, ja.
Ja, genau.
Wir haben die Daten nicht.
Waren aber auch, es war unauffällig. Also es gab nichts, wo er irgendwie ein Fragezeichen hatte. Und Urologie, das Einzige, was ich habe, ist eben der, oh, was habe ich denn, Wert P?
PSA.
PSA, ich habe PSI.
Genau, der PSA ist der typische Wert, der eben auch von den Versicherungen übernommen wird. Aber ich möchte schon gerne, also deine Hormone und Co. haben wir mitgemacht, das decken wir jetzt mit ab, aber normalerweise schaut der Urologe eben auch den Hormonstatus an, weil wir eben nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer haben Veränderungen in den Hormonen, je älter sie werden. Und da wollen wir natürlich schützend unterwegs sein. Plus sollte man die Prostata schon auch wirklich tasten oder mit einem Ultraschall
Na, hurra.
angucken, damit man eben kleine Veränderungen gut sieht.
Ultraschall ist
Und
gut.
dann
Finger hinten rein, finde ich jetzt nicht so fein. Es reibt sich sogar.
der Ultraschall ist rektal, lieber
Ach du lieber
Patrick.
Himmel. Okay. Ich bekomme von euch bestimmt, ich bekomme von euch ja bestimmt Hausaufgaben, ja? Und die werde ich dann.
Ja, die kriegst du ganz am Ende. Da steht die okay. Hausaufgabe Urologe mit einem rektalen Ultraschall drauf. Okay. Die Ausrede, dass es erst Termine 2026 gibt, nehmen wir nicht, weil sonst laden wir dich zu einer Reise nach Berlin ein und kümmern uns
verstanden.
dann hier drum. Beziehungsweise haben wir ja auch in Freiburg ein gutes Netzwerk.
Also,
das ist dann auch kein
dann Attacke.
Problem. Ja? Also da haben wir ja auch Top-Urologen
Ja,
sitzen.
sehr gut. Okay.
Also, dann gucken wir auf die nächste Seite einmal. Ich hatte es dir ja schon vorab telefonisch mitgeteilt. Liquid Biopsy ist alles prima, wunderbar. Wir haben bis zu 70 Tumoren angeschaut, also keine zirkulierenden Tumorzellen von rund 70 Tumoren.
Hier kommt garantiert die Frage, erstens, wo kann ich sowas machen? Zweitens, was kostet sowas? Und drittens, da sage ich jetzt direkt dazu, es macht keinen Sinn, das irgendwie auf eigene, selber irgendwie zu machen, wenn man keinen Ärztin, keinen Arzt hat, der die eben danach dann das Ergebnis auswertet, falls eben da was entdeckt werden würde. Weil dann steht man da, hat große Panik. Deswegen vielleicht habt ihr irgendwie jetzt ganz schnell und einfach, weil sonst wird das wahrscheinlich ein unendlich langes Video hier. Also sagt vielleicht mal ganz einfach, was man tun könnte, an wen man sich wenden könnte. Vielleicht gibt es da auch schon irgendwie ein Netzwerk, das sich damit auskennt.
Es sollte nie ohne einen Arzt gemacht werden. Es geht auch gar nicht ohne einen Arzt. Es gibt hier noch kein flächendeckendes Angebot. Der TrueCheck Intelli liegt bei 1.300 Euro. Also ja, ein Investment, was man sich überlegen darf. Das Alter, wo die Daten am besten vorliegen, ist zwischen 40 bis 65 Lebensjahre bei asymptomatischen Patienten. Es gibt eine private Krankenversicherung, die einen etwas ähnlichen, etwas gröberen Test mit in ihrer privaten Zusatzversicherung anbietet. Der ist ein bisschen anders gestrickt, aber auch eben deutlich günstiger. Das ist natürlich auch eine Option, wenn man gesetzlich versichert ist und sich hier privat zusatzversichern will, wenn man bei der Versicherung privat versichert ist. Ich hab angefragt, ich bin da versichert, ich kriege da leider gar keinen Zugang. Also es ist irgendwie mir noch nicht so ganz durchsichtig, ehrlich gesagt. Wenn das jetzt jemand hört von der Versicherung, ich freue mich, wenn mir irgendwann mal jemand antwortet. Ich habe schon irgendwie 2 E-Mails mittlerweile geschrieben in den letzten paar Monaten. Weil das Thema eben so wichtig ist, weil der Zugang eben so interessant ist. Aber Patrick, du sagst es nie ohne einen Arzt, weil es gibt natürlich, das sind neue Technologien, es gibt die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Werte und dann muss ganz klar sein, was man macht. Und es muss auch klar sein, warum man das macht. Du weißt, wir haben ein langes Aufklärungsgespräch dazu geführt, also das hat Guido mit dir besprochen. Das ist einfach ganz wichtig, dass man da nicht blauäugig reingeht und das mal macht wie ich teste mal meine Sehkraft. Ne? Also die Konsequenz muss einfach bewusst sein.
Also ihr habt die Menschen, die das machen wollen, haben ja den Zugang zu euch. Deswegen nehmt Kontakt auf und überlegt, was man gemeinsam machen kann, was im jeweiligen Kontext Sinn macht.
Genau.
Ja,
gut.
Jetzt kommen wir zum großen nächsten
Thema.
Oh, das
ist relativ klein geschrieben. Ich hoffe, man...
Genau, es ist relativ viel. Kardiovaskuläres Risiko und endotheliale Dysfunktion. Es ist so viel, weil das ein Schwerpunktthema für dich ist. Du hast in der Eigenanamnese angegeben, dass du dir selber den Blutdruck misst und mehrmals die Woche und hast einen 110 zu 70 Millimeter Quecksilber. Also der Blutdruck ist eigentlich systolisch, diastolisch so gemessen top. Was uns ein bisschen verwundert hat, ist, und das hat dich wahrscheinlich genauso verwundert, dass wir in der Messung mit dem Armband, was wir hatten, etwas höhere Werte haben. Und die Frage ist jetzt, wie misst du denn zu Hause? Sitzt du dann ein paar Minuten ruhig da und kommst runter und misst dann erst, so wie man es ja machen soll, ne? Nach 5 Minuten? Oder nicht? Wie misst du zu Hause?
Ich fange erstmal mit diesem Gerät an. Man sieht das hier, das ist genau das, über das wir sprechen. Das heißt Hilo. Ja, ich habe das auch mal bei uns.
Hilo heißt es jetzt. Früher hieß es Aktia bis vor ein paar
Okay.
Wochen.
Dann habe ich das neu gebrandete Hilo. Ja, das ist praktisch.
Du hast schon das neu gebrandet.
Das ist diese Manschette, mit der man praktisch dann das Ganze kalibriert. Und jetzt, meine Lieben, ich habe einen saudummen Fehler gemacht. Dominik, habe ich das auch schon gesagt? Habt ihr denn mitbekommen? Weil
ja, das war lustig. Da musste ich ein bisschen
Also lachen, wirklich, ja. Einfach nur dämlich, weil das Video war ganz klar, aber das habe ich irgendwie in dem Moment überhört, weil ich damit mit einer Manschette beschäftigt war. Man muss, um das zu kalibrieren, darf man dieses Band immer nur am Gegenüberliegenden haben. Das ist ganz wichtig. Ja? Also ich habe das jetzt hier und das Band muss hier dran. Ich habe es bei der ersten Messung am gleichen gehabt. Und das hat eben dann, so ist meine Vermutung, falsche Ausgangswerte angegeben. Ich hatte nämlich dann in der ersten Zeit, und ich konnte es nicht mehr neu kalibrieren, es hat einfach nicht übernommen, hatte ich immer so um die 140 zu 70 oder weiß nicht, zu 75. Und das war für mich 140.
Ja, du warst eher systolisch höher.
Das war ungewöhnlich für mich, weil ich messe das zum einen, ich habe das früher auch mal gelernt, ganz mit dieser Manschette, die man so aufpumpt und dann mit einem Stethoskop und dann hört man eben, ihr kennt das ja, das habe ich gemacht. Und eben, es gibt so ein Heimmessgerät, die es ja überall zu kaufen gibt, habe ich auch immer dann mindestens 3 Messungen gemacht, damit ich eben dann auch einen Durchschnittswert habe. Und da kam eben dieses...
Und sahst du auch ein paar Minuten vorher?
Ja, immer. Immer.
So, und das ist eben genau der Punkt. Also einmal, du kannst es nicht am gleichen Arm kalibrieren, weil der misst ja deinen Durchfluss und dann wird dir hier oben durch den Druck natürlich abgedrückt sozusagen. Und warum nutzen wir trotzdem das Gerät sehr gerne? Wenn es korrekt kalibriert ist, gibt es uns eben den Blutdruck über den Alltag an. Weil wer bitte sitzt denn den ganzen Tag 5 Minuten und dann potenziert über den ganzen Tag? Das bedeutet, unser Blutdruck verändert sich natürlich. Und wenn wir den Blutdruck, und das ist so meine Kritik, wie das häufig läuft, wenn wir erst messen, wenn wir 5 Minuten in Ruhe gesessen haben, dann ist das vielleicht der Ruheblutdruck. Aber wer hat denn am Tag 100% Ruhe? Das hat eben keiner. Das Gute ist, in den meisten Arztpraxen läuft das schon mal eh nicht so, dass es organisatorisch möglich ist, dass jemand 5 Minuten in Ruhe sitzt und dann der Blutdruck gemessen wird. Das heißt, häufig ist er schon so ein bisschen passend in die Richtung, aber das sollte man beim Blutdruckmessen immer im Hinterkopf haben. Wenn wir uns kardiovaskuläre Risikofaktoren und endotheliale Dysfunktionen anschauen, erkläre ich das einmal kurz. Also wir haben überall Gefäße im Körper und die sind unterschiedlich groß. Viele kennen das, wenn sie zur Herzvorsorge gehen, dass hier oben die Gefäße am Hals angeguckt werden. Die haben ungefähr einen Durchmesser, ich sag mal, wenn man das jetzt vergleicht, hier oben die Gefäße und die Herzkranzgefäße, also hier sind wir, Herzkranzgefäße, haben ein Verhältnis wie Gartenschlauch zu Capri-Sonnenstrohhalm.
Okay.
Und wenn wir hier oben am Gartenschlauch gucken und nichts sehen, heißt das doch nicht, dass in dem kleinen, dünnen Strohhalm der Capri-Sonne nicht vielleicht schon Ablagerungen sind. Bedeutet, wir gehen da einfach nochmal deutlich tiefer, weil was bringt uns denn dazu, dass wir ein kardiovaskuläres Risiko bekommen? Also was kommt mit einem Herzinfarkt? Wir haben zum einen das umherschwimmende Cholesterin und da gucken wir vor allen Dingen auf das sogenannte Apolipoprotein B, weil wir natürlich die Gesamtanzahl der sogenannten atherogenen Partikel anschauen wollen. Viele Ärzte, und das steht leider auch noch so in den klassischen Leitlinien, die man kennt, das kommt jetzt mehr und mehr, es wird mehr und mehr aktualisiert, kennt das typische Gesamtcholesterin, LDL, HDL, Triglyceride. Aber gerade, wir wollen eben gucken, wie viel korrekte Gesamtzahl ist denn eigentlich an atherogenen Partikeln. Deswegen gucken wir auf das Apolipoprotein B und gucken uns da an, wie schwimmen die rum. Dann gucken wir an, sind die schon oxidiert? Also hat mit denen schon etwas stattgefunden, was eben zu einem sogenannten Plaque führt? Und wir gucken uns den Blutdruck an, weil je mehr Druck auf dem Gefäß ist und der Druck im Gartenschlauch, wenn hier in einem Gartenschlauchdurchmesser der gleiche Druck ist, ja, also klar, die Gefäße passen das natürlich an, aber wenn wir einen zu hohen Druck haben, haben wir dann auch in dünneren Gefäßen einen hohen Druck und das führt zu Verletzungen. Und diese Mikroverletzungen, das ist ja auch richtig so, wenn wir uns schneiden, wollen wir ja auch, dass die Wunde heilt. Beim Herzen ist das natürlich ein bisschen was anderes. Irgendwie wollen wir natürlich, dass die Wunde heilt, aber wenn die Wunde heilt, bedeutet das, dass wir Plaquebildungen haben, dass sich eine Narbe bildet. Und jetzt kommen wir eben genau da rein. Wir gucken uns den Druck an, wir gucken uns die Entzündung an. Da kommt das Homozystein ins Spiel, die Entzündung von den Endothelwänden und auch die antioxidative Genau, HSCRP, das sieht man hier unten, das Homozystein eben auch. Und da wollen wir vor allen Dingen wissen, wie sieht das denn eigentlich bei dir aus? Und wo ist dein Status quo? Und deswegen, wir sehen bei dir, dass du ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hast. Also deine Genetik zeigt uns, du hast eine höhere Vulnerabilität für die sogenannte proatherogene Last. Du bist eher in der Genetik proinflammatorisch, also du hast eine Proentzündungsgenetik und eine schwächere Methylierung. Also das bedeutet, du hast genetisch eher einen höheren Homozysteinwert, du hast den sogenannten MTHF-SNP, der deine Aktivierung von Folsäure und deinen ganzen Homozysteinstoffwechsel beeinflusst. Das heißt, bei dir ist alles schon eher so ein bisschen proentzündlich und du hast auch ein leicht erhöhtes Lipoprotein klein
Ja,
a. Das ist was, was ich jedem empfehle
unbedingt.
zu machen. Das kostet nicht ganz 21 Euro, 20 Euro irgendwas. Das misst man als Mann einmal im Leben, als Frau misst man es zweimal im Leben, weil vor und nach der Menopause. Da gibt es Daten, das zeigt, dass sich das eben nochmal verändert. Gerade bei Frauen steigt ja massiv das kardiovaskuläre Risiko. Frauen ist ja, bei Frauen ist, das Hauptproblem oder der Hauptrisiko für eine Todesursache eben das kardiovaskuläre System, wenn sie in die Menopause kommen durch die hormonelle Veränderung. Das bedeutet, wir sehen hier bei dir ein großes Thema. Man kann jetzt, du bist gerade so auf der Grenze vom Lipoprotein klein a, also du bist gerade so oben drüber über den Grenzwert. Es gibt Leute, die sind noch deutlich höher. Und wenn man deutlich höher ist, kann man eben auch sagen, man muss dann ungefähr 30% des Gesamt-LDL-Cholesterins beinhaltet die Lipoprotein-A-Partikel. Das heißt, die würde man dann rausziehen. Aber noch einfacher ist es dann einfach auf das Apolipoprotein B zu gucken und dann einfach zu gucken, in welcher Risikokategorie bist du denn?
Andrea, vielleicht ganz kurz
Und das ganze
Darf ich ganz
System.
kurz an dieser Stelle, weil das Lipoprotein
Ja.
A, weil viele hören das vielleicht zum allerersten Mal, das ist genetisch bedingt. Das heißt, da gibt es momentan keine wirkliche Intervention dagegen. Das hat man oder hat man nicht. Es betrifft ungefähr um die 20% der Menschen. Und ist noch ein Fragezeichen dran, ob das irgendwie auch einen gewissen Vorteil hat, vielleicht eben für schnellere Verletzungsheilung und so weiter. Okay? Aber es ist ein ganz klarer Risikofaktor. Und das, was du gerade aufzählst, ich habe also aufgrund meiner Genetik ein höheres kardiovaskuläres Risiko. Und wir gucken uns ja nachher die Werte an, ob praktisch ich mit meinem Lifestyle etwas dagegen tun konnte. Habe ich das bis hierhin richtig verstanden?
Korrekt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch einfach mal in die Werte einmal kurz rein, weil das ist dann ein bisschen einfacher, als nur in dem Schriftstück zu erklären. Also hier haben wir dir einfach nochmal deine Genetik rausgezogen. Wenn du oben auf das klickst, wo Genetik draufsteht, kommt dann der ganze 60, 70 Seiten Report der Genetik. Wir haben jetzt einfach immer nur kapitelweise mal diese Oberthemen rausgezogen, weil es auch ne, fraglich, wie tief wir jetzt gehen. Wir können das natürlich alles im Detail auseinandernehmen, aber wir bleiben mal auf einem Level, das natürlich auch alle verstehen. Und wenn wir dann in die Blutwerte reingehen, also das war jetzt ja diese erste Aktia-Runde, wo es wahrscheinlich falsch kalibriert war, wäre das jetzt ein richtiges Profil von deinem Blutdruck, dann muss man sagen, du bist mehrfach über 120. Wir würden das unbedingt beobachten wollen. Ne, da gehen wir ja nachher im Thema Sport noch mal rein. Gerade das Thema Bewegung, Gewichtsverlust hat natürlich eine sehr große Hebelwirkung auf den Blutdruck. Da bist du aber schon ausoptimiert. Das bedeutet, bei dir mit deinem genetischen Hintergrund würde ich schon mit dir, wenn wir dann deine Pharmakogenetik haben, mal gucken, haben wir da eine Medikation, die für dich Sinn machen würde? Weil es gibt einige Medikamente, die sogenannten ACE-Hämmer und Sartane, die sehr auch kardioprotektiv sind und das Remodeling vom Herzen hinsichtlich quasi zum schlechten Remodeling verhindern. Also wir haben da natürlich noch sehr viele andere protektive Effekte, die Medikamente haben können. Jetzt wirst du es aber nochmal messen und mit uns teilen
Genau.
und dann gucken wir uns das nochmal an, wo du dann wirklich
Andrea,
bist. Aber man muss
darf
wirklich
ich ganz kurz
sagen,
an dieser
ja,
Stelle, es ist wirklich
bitte.
ärgerlich, weil das ist tatsächlich ja für mich ein ganz relevanter Punkt und ich, Depp, lege einfach das in der ersten Messung falsch an. Du siehst ja auch, ich habe dann noch zwei, dreimal versucht nachzukalibrieren und es geht auch über die Tage dann nach unten.
Ja.
Also deswegen, ich fände es cool, wenn man das Ding nochmal komplett auf Null stellen würde, ja, Neubeginn von Anfang an und dann mache ich es auch richtig.
Vor allen Dingen, das Schöne ist halt, du misst das ja über eine lange Zeit und dann kann man es eben ins Verhältnis
Ja.
setzen, ne? Also natürlich ist das nicht ganz so akkurat wie die Langzeitmessung durch die
Klar.
Kardiologen und manche Hausärzte haben ja diesen Oberarmkaff und aber dann pumpt das immer wieder auf, das stresst, dann hast du wieder auch diesen Bias, also ne, wenn mir jemand Blutdruck misst, ist mein Blutdruck schon gleich viel höher, nennt sich Weißkittelphänomen, weil mir jemand den Blutdruck misst, ja. Ich habe dann zum Glück als Frau einen normalen Blutdruck um 120, wenn ich selber messe, bin ich so bei 100, ja. Also es ist auch immer eine Frage, von welcher Baseline kommst du, gerade bei Frauen, ganz wichtig, weil die häufig eher niedrigeren Blutdruck haben und wenn die dann steigen, ist der Relati ist das Delta, also die Relation, die es hochgeht, eben ganz wichtig anzugucken. Wenn ich von einem 100er Blutdruck bin und dann bei 130 bin, ist das natürlich ein viel größeres Delta von deinem
Klar,
Normalwert.
okay.
Dann haben wir ein Langzeit-EKG gemacht. Das war so dein Klebeding hier. Da war alles in Ordnung. Du hast ja auch tolle Daten mit uns geteilt. Du hast ein Mehrfachbelastungs-EKGs gemacht. Du hast eine Belastungsechokardiographie gemacht. Also wir haben sehr gute Daten von deinem Herzen und von deiner Funktion deines Herzens. Das hat sich bisher alles hervorragend
Ja.
stabilisiert, ja, oder ausgeglichen, ja. Dein genetisches Risiko hat jetzt noch zu keinen strukturellen Schäden geführt. Wir sehen auch im Blutbild, du hast ein sehr niedriges sogenanntes NT-proBNP, genau, das war das
Das war
EKG.
hier drin.
Du hast ein niedriges NT-proBNP, du hast keine Anzeichen auf eine Herzinsuffizienz. Dein Ultraschall war jetzt per se auch immer gut, vor allen Dingen unter Belastung. Aber wenn wir uns dann jetzt nochmal die Blutwerte angucken, muss man eben sagen, wenn du jetzt einmal nochmal weiterklicken würdest, Guido, muss man eben sagen, du hast ein erhöhtes Lipoprotein klein a, du hast ein leicht erhöhtes Gesamtcholesterin und
Weiß.
LDL-Cholesterin bei einem guten
Weiß,
HDL,
ja.
ja, also LDL und LDL transportiert es ja in die Peripherie und HDL transportiert es zurück. Es ist nicht per se Gutes und Schlechtes. Es sagt uns einfach die Richtung an, wie quasi die Autos mit dem Cholesterin fahren. Aber wie ich eben schon erklärt habe, wir gucken uns das Apolipoprotein B an. Und jetzt gibt es einfach unterschiedliche Philosophien. Wir sehen bei dir möglicherweise, wenn wir es im Retesting immer noch sehen, ein erhöhtes Blutdruckprofil. Du hast ein genetisches, deutlich erhöhtes Risiko in unterschiedlichen Bereichen. Wir sehen ein erhöhtes, also zumindest für die Longevity-Medizin, erhöhtes Nitrotyrosin, also das ganze Thema Stress, Stressverarbeitung, sogenannte Reoxygen Species. Das ist jetzt Biochemie, ja, wie Stress biochemisch ja, abgebaut oder verwertet und produziert wird und was dadurch dann eigentlich entsteht für Metaboliten. Du hast auch, wenn man jetzt aus der Longevity-Sicht sieht, so ein bisschen das LPPLA2, also was deine
Die
Entzündung
weichen Plaques.
in dem Endothel anschaut. Genau, das ist jetzt auch schon an der oberen Grenze. Und wir müssen jetzt einfach sagen, bist du ein High-Risk- oder ein Low-Risk-Patient? Und für mich bist du so ein Intermediär, moderat bis High-Risk-Patient. Und jetzt muss man sagen, okay, bei den High-Risk-Patienten wollen wir sicher unter 90 sein. Da bist du nicht so weit weg. Das ist eigentlich in Ordnung. Also gar nicht so schlecht. Wenn wir uns die Leitlinien angucken, die im Moment in Europa geltend sind, wenn wir uns aber angucken, wie wir in der Longevity-Medizin Prävention betreiben, dann Peter Attia propagiert, alle High-Risk-Patienten sollten sicher unter 30 Milligramm pro Deziliter, also 0,3 Gramm pro Liter sein und auch die Low-Risk-Patienten unter 60 Milligramm pro Deziliter. Das ist jetzt immer ein Abwägen, finde ich. Und dazu fehlt uns eine wichtige Diagnostik und das ist das sogenannte CT-Angiogramm. Ich will wissen, wie sieht es denn in deinen Gefäßen aus? Und jetzt fragen wahrscheinlich einige aus der Community, ja, aber also wieso denn eigentlich ein CT-Angiogramm? Ich habe gehört, ein Calcium-Score ist doch eigentlich das, was man zuerst machen sollte. Und der gibt uns nicht die Aussage, die wir bei dir haben wollen. Was wir wissen wollen, ist wirklich, also wenn wir einen sogenannten Calcium-Score haben, das misst man relativ einfach, kostengünstig im CT. Nachteil bei beiden Methoden, ja, ist die Strahlung. Da können wir separat nochmal drüber diskutieren, aber wir wollen ja einmal ein richtiges Assessment haben. Und so viel ist die Strahlung am Ende dann auch nicht. Wenn wir einen Calcium-Scan machen und der ist null, haben wir trotzdem schon häufig gesehen, dass das CT-Angiogramm schon weiche Plaques zeigt, weil der Calcium-Score zeigt dir nur schon die Narben, die bestehenden Plaques. Und wenn er eins ist, ja gut, dann gibt man dir gleich Medikamente. Aber ich will ja eigentlich mit dir wirklich sinnvoll auch Medikation einsetzen, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, jedes Medikament hat natürlich auch, selbst wenn wir nach Pharmakogenetik gehen, ein Potenzial der Nebenwirkungen. Und wir wollen genau sehen, wie sieht es denn in deinem Herzen wirklich aus, strukturell. Und für mich bist du ein absoluter Kandidat, wo das ein absolutes Muss ist. Und nein, das ist keine Überdiagnostik. Wir wollen einfach nicht mit irgendwelchen Scores argumentieren, sondern wir wollen genau wissen, wie es ist. Weil dein ESC-Score, also deine Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt bekommst, liegt bei 4%. Aber da sind die neuen Marker, die wir mittlerweile seit einigen Jahren wissen, noch überhaupt nicht integriert. Das heißt, also ich will auch nicht mit 4%, auch nicht mit 1% eine Wahrscheinlichkeit haben, weil Wahrscheinlichkeit ist hopp oder top und wir wissen ja nicht, ist der Herzinfarkt dann tödlich oder nicht, sondern ich will wissen, wie sieht es denn da aus, was müssen wir schützen, gerade mit deiner Kombination.
Ganz kurz noch zu diesem ApoB und dem LDL. Interessant ist ja, dass ich vor ungefähr, ja, jetzt ein Dreivierteljahr, nicht ganz, dieses 600 Eier im Monat Experiment gemacht habe. Dazu gibt es auch ein umfangreiches YouTube-Video. Und da war ich selber echt geschockt, dass mein ApoB sich verdoppelt hat. Nämlich da war ich bei 1,9. Und mein LDL-Cholesterin, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, es war auf jeden Fall auch, es hat sich verdoppelt. Das heißt, ich bin ein Responder. Es gibt auch diese Non-Responder, die können Eier essen, so viel sie wollen. Ich habe auch weit über meinen natürlichen Appetit hinaus gegessen. Es war ein Experiment. Das würde ich
Genau.
aber so auch nicht mehr
Sag mir mal
machen.
bitte, wie viel Eier du pro Tag
Das waren
gegessen
20
hast,
Eier pro
weil
Tag. Das macht kein vernünftiger Mensch. Aber es war ein Experiment.
macht kein vernünftiger Mensch. Und wir sehen nachher noch, was das ganze tierische Proteinthema bei dir vielleicht doch noch an Themen hinterlassen hat. Da kommen wir nachher noch mal zu, wenn wir uns den Darm und die Biochemie angucken. Aber 20 Eier am Tag ist ja keiner. Der Mythos, dass die Eier jetzt daran schuld sind, dass das Cholesterin hoch ist, wissen wir, ist nicht. Der Darm rückresorbiert es ja auch. Wir haben da ein Riesenthema mit Kohlenhydraten und Zucker. Das hast du wahrscheinlich alles in deiner Challenge ja auch oder hast du ja auch auseinandergenommen. Und wir wollen jetzt nicht die Eier dafür blamen, aber bei 20 Eiern finde ich es auch interessant, was dann da eigentlich im Körper passiert. Und da passiert ja noch viel mehr biochemisch, nicht nur einfach das Cortisol, aber gerade dessen, dass du auch viel Sport machst, weil Sport ist auch Stress für den Körper. Es ist ja guter Stress, wir brauchen den Stress. Aber all diese ganzen Dinge, die da eingreifen, heißt, wenn wir jetzt auf die Folien mit den nächsten Schritten gehen, dass wir für dich klare Empfehlungen haben, was wir bei deinem kardiovaskulären Risiko eben angucken wollen. Und da sind wir vor allen Dingen darauf, dass wir unbedingt erstmal auf die molekulare Ebene gucken wollen, bevor überhaupt Symptome und Folgeschäden bekommen. Weil wenn du mich anrufst und sagst, Andrea, ich habe irgendwie so einen Druck in der Brust oder ich bin irgendwie, wenn ich jetzt Sport mache, Fahrrad fahre, Ausdauer mache, werde ich irgendwie schneller kurzatmig. Bis dahin wollen wir ja gar nicht kommen. Wir wollen früher agieren. Das bedeutet, selbst wenn deine Wahrscheinlichkeit nur bei 4% liegt, einen Herzinfarkt zu kriegen, wollen wir eben dein tatsächliches Gefäßalter und deine tatsächliche Plaquebelastung quantifizieren und nicht mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wir brauchen Fakten und deswegen wollen wir das CT-Angiogramm haben, lieber als den Calcium-Score, wie eben erwähnt, um dann zu gucken, okay, wo müssen wir denn eigentlich agieren? Ja? Das heißt, wir wollen erstmal alle Daten zusammen haben und wollen dann auch sagen, okay, du hast ja auch gerade bei den endothelialen Markern, das Homozystein musste leider zentrifugiert werden. Manchmal klappt es, dass sie es ohne Zentrifugieren und Serumkuchen abnehmen bestimmen, manchmal nicht. Bei dir hat es leider aufgrund der Fahrzeitlänge nicht mehr ganz geklappt, dass wir es wissen. Aber wir wollen das Homozystein wissen. Wir wollen noch mal ein bisschen gucken, was passiert denn, wenn wir deinen Omega-3-Index, da kommen wir bei Inflammation noch dazu, der nicht so ganz ideal ist, noch ein
Echt?
bisschen pushen.
Okay.
Wie kriegen wir denn das Entzündungsthema noch ein bisschen besser gedreht, um da auch quasi eine bessere Balance reinzukriegen. Und dann haben wir alle Fakten nebeneinander und entscheiden nicht nur nach einem Fakt, sondern nach allen Risikofaktoren. An welchem Rädchen drehen wir? Was kann man da eben tun? Und dann kann man eben evaluieren, brauchst du, wenn wir dann nochmal die Daten vom Blutdruck haben, brauchst du einen Blutdrucksenker? Brauchst du ein Statin, weil du Ablagerungen hast? Das würden wir uns dann eben angucken. Und wenn wir nachher zum Thema Schlaf kommen, haben wir ja auch einen großen Anker da, dass wir deine Schlafqualität verbessern, deine Herzratenvariabilität dann auch in der Nacht und am Tag damit verbessern. Wir haben ganz viele unterschiedliche Punkte, die dann in unsere Entscheidung mit
Okay.
reinspielen. Im Moment bist du einfach so irgendwo dazwischen.
Noch sehe ich zu wenig Werte, um mitzugehen zu können. Also Homozystein beispielsweise, die letzte Messung, die ich für euch gemacht habe, war bei 7. Da habe ich,
Das ist
ja, aber
super.
ich weiß ja nicht, was für einen Wert ihr habt. Und deswegen.
Eben, das
Ach
sagte
so,
ich
das
gerade.
gibt es
Der
noch.
konnte
Ah ja,
leider vom
okay,
Labor nicht
verstehe,
bestimmt.
alles klar.
Der
Okay.
konnte vom Labor leider nicht
Okay.
bestimmt werden, weil man hätte es zentrifugieren müssen. Eigentlich reicht das innerhalb von einem Tag in Deutschland, aber es ist halt leider die Laboranalytik, wenn man etwas weiter weg vom Labor abnimmt, hat dann leider
Ja,
transportbedingt,
okay,
hat
alles
es leider
klar.
nicht geklappt. Das Röhrchen ist angekommen, aber sie konnten es nicht sicher bestimmen. Und ja, die Werte können wir jetzt eben mit dir angucken und sagen, okay, gehen wir rein oder nicht. Du bist kein Kandidat, wo wir sagen, nee, brauchen wir nicht, können wir beobachten. Du bist aber auch kein Kandidat, wo wir sagen, wir brauchen sicher eine Medikation, weil uns
Ja.
dafür die letzten Daten fehlen, weil du so
An der Schwelle
on
bist.
the edge bist. Und weil du gerade, wie du selber gesagt hast, du hast das Zucker-Challenge-Thema ja hinter dir und du hast einen phänomenalen HOMA-Index, das muss man wirklich sagen, also nicht die Eier-Challenge hinter dir. Du hast keine Glykolysierung, du hast kein Zuckerstoffwechselproblem, du hast ein ganz niedriges, hochsensitives CRP, aber du hast halt trotzdem manche Werte für die Entzündung sind am oberen Rand. Und da bist du so irgendwo in between.
Okay.
Ich glaube, das Schlüsselinstrument wird hier wirklich sein, die zwei Sachen. Nochmal den Blutdruck über eine längere Zeit, Patrick. Das andere ist wirklich das CT. Wie gesagt, nochmal vielleicht zur Erklärung, weil Andrea hier den Calcium-Score nochmal abgewogen hat. Calcium-Score, da siehst du wirklich Calcium. Calcium ist letztendlich am Ende ein Metall, das halt wirklich abgelagert wird, wenn der Plaque schon richtig eigentlich verkalzifiziert ist. Also das sind wirklich, wie Andrea sagte, Narben. Wenn du die hast, wird man dir auf jeden Fall gern Statin geben. Die hast du aber wahrscheinlich nicht. Also so wie du mit deinem Lebensstil bisher umgegangen bist, wird das wahrscheinlich nicht zu kalzifizierten Plaques schon gekommen
Also ich
sein.
habe
Also ist ja
wahrscheinlich
vom Grund
eben,
an.
habe man auch gesehen, durch den LPPLA2 habe ich eben vielleicht weiche Plaques und die sollen eben nicht
Genau.
kalzifizieren. Das ist ja die Idee.
Richtig.
Und die weißen Plaques wollen wir eben sehen und die sehen wir im CT-Angiogramm. Jetzt gibt es für alle die Peter Attia und Co. gelesen oder gehört haben, gibt es in anderen Ländern noch den Zugang zu einer AI. Es gibt zwei verschiedene AIs, die einem dann da nochmal deutlich mehr Informationen zur Wandentzündung und Co. geben. Das ist leider für uns in Deutschland im Moment noch nicht zugänglich. Wir müssen den Umweg gehen über amerikanische Kollegen, über recht komplizierte Wege, wenn wir diese Technologie nutzen wollen. Sie soll wohl Anfang nächstes Jahr auch in Deutschland zugelassen sein, aber die Mühlen mahlen hier doch leider relativ langsam, weswegen man dann immer um so einige Ecken gehen muss. Aber wir würden das bei dir auf jeden Fall gerne probieren, dass wir mal zeigen können, was sagt uns denn das aus, wenn wir eben so ein CT-Angiogramm noch durch eine KI laufen lassen. Was gibt es uns für einen Mehrwert?
Großartig. Ich werde berichten.